Wie das klassischerweise ist, hat auch die Musikauswahl unser Gast, und in der heißt heute Maria Stürzebecher, 74 in Erfurt geboren und Roda aufgewachsen. Und dann ist sie irgendwann nach Jena gegangen, 1993 bis 99, hat Kunstgeschichte studiert, damals noch Magister Archäologie, alte Geschichte, Soziologie. Und all das war, glaube ich, eine gute Vorbereitung, um jetzt unseren Schatz nicht nur zu heben, sondern auch aufzuarbeiten, ein Buch drüber zu schreiben, eine Doktorarbeit drüber zu schreiben und jetzt wahrscheinlich glücklich zu sein, dass er heute eingeweiht wird, präsentiert wird. Einen schönen guten Morgen, Frau Stürzebecher.
Guten Morgen.
Sind Sie glücklich?
Im Moment noch nicht ganz. In 2-3 Stunden werde ich dann hoffentlich zufrieden und glücklich sein.
Aber ja, es muss doch ein Glücksgefühl sein, wenn eine Arbeit, die man gemacht hat, über diesen jüdischen Schatz eine Doktorarbeit geschrieben, und dann wird da auch noch in Erfurt dermaßen toll präsentiert, ausgestellt, und dann durften Sie noch ein Buch drüber schreiben und das Ganze begleiten. Das sind doch alles Glücksumstände,
natürlich,
oder?
Natürlich, auf jeden Fall. Aber im Moment ist noch so ein bisschen die Spannung da. Solange die Eröffnung noch nicht über die Bühne ist, das wird heute nochmal richtig stressig, noch viel zu tun, Leute zu führen, zu erklären. Wenn das vorbei ist, dann ist es, glaube ich, das richtige Glücksgefühl da. Mhm.
Warum ist das so ein großer Tag für Erfurt, bevor wir über Ihre Person nochmal sprechen? Warum ist das so ein wichtiger, so ein großer Tag für Erfurt?
Weil in diesem Haus so viele ganz einzigartige Dinge ausgestellt werden. Das wird wirklich ein Museum, wie es seinesgleichen sucht. Also ich kenne in ganz Mitteleuropa kein Museum, was so viele hochklassige Exponate zeigen kann. Also wo wir wirklich jüdische Geschichte anhand von Dingen aus dem Mittelalter, anhand von wirklich handhabbaren, anfassbaren Zeugnissen zeigen können. Und deswegen ist das was ganz Besonderes. Und eben auch nicht nur für die jüdische Geschichtsforschung, sondern einfach für die Stadtgeschichte. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Erfurter Stadtgeschichte gewesen. Und deswegen ist es eben auch für die Stadt heute ganz, ganz wichtig.
Es gab ja in Mitteleuropa ein vielfältiges jüdisches Leben und jüdische Kultur. Mhm. Warum gibt es denn so wenig Museen und so wenig Objekte? Und warum gibt es denn sowas, wie wir hier heute einweihen, nicht so oft in Deutschland oder in Mitteleuropa?
Weil sich die Zeugnisse einfach nicht erhalten haben. Das ist das Problem, dass durch diese jahrhundertelange, immer wiederkehrende Verfolgung, Vertreibung, die Objekte natürlich verloren gegangen sind. Die wurden zerstört, die Bücher sind einfach verbrannt, wenn die Viertel abgebrannt sind. Wir haben in Erfurt eben das Glück, dass irgendjemand diese 15 Handschriften gerettet hat, die wir jetzt eben im Obergeschoss ausstellen können. Und das ist eben ganz, ganz selten. Das ist ein riesiger Glücksfall. Und dass nun ausgerechnet in Erfurt so viele verschiedene Zeugnisse gerettet wurden, das ist eben was ganz Außergewöhnliches.
Was mich überrascht hat, dass dieser Hochzeitsring, das ist ja ein zentraler Punkt der Ausstellung, dass es von dieser Art nur drei sozusagen in Deutschland gibt, und die beiden anderen, die sind ja nicht so, so prunkvoll, nicht so toll.
Nicht so spektakulär.
Nicht so spektakulär. Ja. Es sind nur drei Ringe erhalten geblieben. Warum denn das?
Das liegt eben zusätzlich zu dem, was ich eben geschildert habe, dass eben durch die ganzen Verfolgung immer wieder die Dinge zerstört worden sind, liegt eben daran, dass diese Hochzeitsringe traditionell aus Gold waren. Und Gold ist eben ganz, ganz wertvolles Material immer gewesen. Und diese Hochzeitsringe wurden, bin ich sicher, im Mittelalter vor allen Dingen eben auch nach ihrem Materialwert beurteilt. Und genau wie andere Objekte der Goldschmiedekunst, die eben auch ganz, ganz rar sind, hat man die ganz selten über Jahrhunderte aufgehoben. Und das ist natürlich auch was gewesen, was ein Christ, der nach einem Pogrom ein jüdisches Quartier geplündert hat, nicht aufbewahrt hätte. Das hat man eingeschmolzen. Und so kommt es eben, dass wir aus dem Mittelalter nur drei solcher Ringe bewahrt haben. In ganz Mitteleuropa.
In ganz Mitteleuropa?
Ja, genau. Also im ganzen sogenannten aschkenasischen Kulturraum haben wir drei Ringe aus dem Mittelalter, wohlgemerkt. Aus späteren Zeiten haben wir ein paar mehr. Da wird es dann eben jedes Jahrhundert ein bisschen mehr. Also ein paar aus der Renaissance, ein paar mehr aus dem Barock. Aus dem 19. Jahrhundert dann schon ganz, 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 ganz viele. Und wie gesagt, diese drei Ringe, die sind natürlich dann auch nur auf unsere heutige Zeit gekommen, weil sie eben verborgen worden sind, weil man die eben versteckt hat aus Angst vor so einem Pogrom. Und nur dieses Verbergen hat die eben davor bewahrt, wieder eingeschmolzen
zu werden. Das größte Unglück, kann man sagen, die Verfolgung und die Angst sozusagen, ist für uns jetzt sozusagen ein Glück mit einem komischen Beigeschmack. Ja. Natürlich nur durch die Verfolgung hat sozusagen der Kaufmann, wie man vermutet, diesen Schatz vergraben vor der Verfolgung und konnte ihn selbst nicht mehr heben, und deswegen ist er erhalten geblieben.
Ja.
Frau Stürzebecher, nochmal zu Ihrer Person. Ihre Begeisterung, die springt ja aus allen Poren, trotz der Aufregung. Okay. Sie sind ja wirklich machen ihren Job, wie ich den Eindruck habe, gerne und mit Freude. Woher kommt die Begeisterung für die Geschichte? Wo rührt das zurück? Sie sind, wie gesagt, in Erfurt geboren, in Rode aufgewachsen. Und wann kam das, dass Sie sich sozusagen für Geschichte und für alte Geschichte auch interessiert haben, für Kunstgeschichte? Wann fing das an?
Wissen Sie das noch? Ja, ich glaube, das ist einfach, also das kann ich mich wirklich nicht richtig dran erinnern. Das gehörte bei uns immer dazu. Also ich denke, das ist ein Ergebnis auch der Erziehung. Also meine Eltern haben immer dafür darauf Wert gelegt, dass wir mit solchen, mit historischen Bauten, mit Gemälden, mit Kunst in Berührung kamen. Das war bei uns zu Hause gang und gäbe. Meine Eltern haben Antiquitäten gesammelt. Wir sind am Wochenende über die Dörfer gefahren, haben uns Kirchen angeguckt. Mir wurde dann immer erzählt, ich konnte, bevor ich lesen und schreiben konnte, schon die Baustile auseinanderhalten.
Muss das nicht furchtbar langweilig für ein Kind gewesen sein? Also die Eltern haben die dann durch die Kirchen, Museen geschleift, sie fanden das toll.
Ja, also mich hat das schon immer fasziniert, das hat immer Spaß gemacht. Das war ja auch nie so ein aufgezogenes Kulturprogramm. Das war bei uns immer irgendwie spielerisch. Genauso wie man im Wald gefragt hat, wie heißt denn die Blume? Und dann hat man das gelernt und das dann einfach auch behalten. Genauso wollten wir das eigentlich, ich glaube, wir wollten das von uns aus wissen. Also mir kam das nie aufgezogen vor.
Was heißt wir? Waren da noch
Meine Schwester und ich, ja. Also ich weiß nicht, wie sie das empfunden hat. Also mir kam das nie so vor, als wenn das, oder mir war das nie zu viel. Ich denke, mein Vater war wahrscheinlich dann gar nicht so glücklich darüber, dass er diesen Grundstein gelegt hat, weil ich komme aus einem Naturwissenschaftlerhaushalt und dann Kunstgeschichte zu studieren war eigentlich Schlag völlig aus der Art bei uns in der Familie. Und ich glaube, er war nicht so sehr glücklich über meine Studienwahl. Jetzt würde er das wahrscheinlich anders sehen, aber er hat eben den Grundstein dafür gelegt.
Selber schuld jetzt.
Genau, ne? Wollte ich auch
und
sagen.
Was daraus geworden ist, kann sich ja sehen lassen, was Sie sozusagen geschafft haben. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie Ihre Doktorarbeit über diesen jüdischen Schatz geschrieben haben? Ist Ihnen das auch so zugeflogen? Ja. War das auch so ein großer Zufall wie der Fund des Schatzes, wie die Entdeckung der alten Synagoge, der Mikwe und so weiter?
Absolut. Also das war für mich so ein Wendepunkt, den ich gar nicht als solchen überhaupt erlebt habe. Ich habe nach meinem Studium ein Volontariat gemacht im Landesamt für Archäologie in Weimar und habe da eigentlich im Archiv gearbeitet und das war sterbenslangweilig und ich habe mir immer so rechts und links in den anderen Abteilungen Dinge gesucht, die mich interessiert haben. Habe immer bei einem Glasrestaurant mal über die Schulter geschaut und irgendwann bin ich im Magazin auf die Kiste mit dem damals noch unrestaurierten Schatz gestoßen.
Der lag in der Kiste?
Naja, da wurden sonst.
Also das heißt, der wurde gar nicht sofort restauriert,
nein,
sondern der ist erstmal liegen
ganz
geblieben.
Ganz genau, weil der einfach so umfangreich ist. Wenn man überlegt, wir haben über 3000 Münzen, über 700 Einzelteile. Das ist etwas, daran haben im Landesamt 3 Archäologen 2 Jahre lang komplett durchgearbeitet. Das war ein wahnsinniger Zeitaufwand. Und das Zeitkontingent muss erstmal quasi freigeschaufelt werden. Also es musste erstmal, die haben ja auch andere Sachen zu tun.
Das heißt, die warten nicht, bis der Schatz gehoben wird und dann beschäftigen sich 3 Leute 3 Jahre, sondern das muss man erstmal planen.
Die haben ja auch die anderen Sachen zu bearbeiten. Ja? Also es kommt ja da immer Objekte aus Ausgrabungen an. Und das hat eben eine Weile gedauert, bis diese Zeit da war. Und deswegen lag der eben 3 Jahre unrestauriert dort in der Schublade.
Also lag 3 Jahre nochmal verborgen, der Schatz, der Doppelkopf, der Ring,
Den Ring kannten wir noch nicht.
Ach, wieso?
Den Ring kannten wir noch gar nicht. Bei der Entdeckung des Ringes war ich dann schon dabei. Der Ring war in dem Doppelkopf. Der Doppelkopf war ja geschlossen und ist genauso meine geschlossen Güte. Geborgen worden. Und ich kenne den ganz am Anfang wirklich noch geschlossen, mit Erdanhaftung, das war im Grunde wie so ein Erdklumpen.
Also wir müssen das nochmal erklären, also weil natürlich jeder, der das jetzt hört, geht dann ab Montag sowieso in die Ausstellung, was ich jedem empfehlen kann, aber nochmal, da muss man erklären, was der Doppelkopf ist.
Genau.
Der Doppelkopf ist wie ein Trinkbecher, den man sozusagen der aus 2 Teilen besteht, den man zusammen schließen kann, wie sie sagen, wie so eine, heutzutage hat man Plastikdosen dafür
genau.
oder was.
Ja,
also, und was für einen Sinn hat dieser Doppelkopf gehabt?
Also der Doppelkopf ist im Grunde, setzt sich aus 2 Einzelgefäßen zusammen, 2 einzelnen Trinkgefäßen, von denen dann das eine wie ein Deckel auf das andere passt. Und eigentlich war es auch nicht unbedingt ein ganz normales Trinkgefäß, aber es war ein einfaches Trinkgefäß. Man hat das aber mit dieser Doppelung schon dafür genutzt, dass man in bestimmten Situationen gegenseitig sich zutrinken konnte. Also es war sozusagen so ein bisschen eine leicht zeremonielle Geschichte schon.
Ah, und dieser Doppelkopf war ja noch was Besonderes. Das sind so Emaille-Arbeiten mit Fabeln, kommen wir später nochmal dazu. Nochmal zur Geschichte. Also Sie haben diesen Silberbecher, der zusammen gepfropft war oder zusammengetan war und da wurden die wertvollen Schmuckstücke reingetan, von dem das versteckt hat.
Also es sieht eben so aus, dass man, bevor man die Sachen verborgen hat, hat man die Silbergefäße gleichzeitig als Behälter genutzt für die kleineren Schmuckteile. Also die ganzen Gewandbesatzteile waren in der Kanne. Und der ganze Rest, in Anführungsstrichen, des Schmuckes, die Ringe, die Broschen, das ganze heute so spektakuläre Ensemble, das war alles in dem Doppelkopf. Und der Doppelkopf war bis 2001 noch geschlossen.
Das heißt, der wurde zum zweiten Mal 2001 gehoben eigentlich, der Schatz, indem sie den Doppelkopf aufgemacht haben. Also diese, wie groß kann man das sagen, so
Handtellergroße
zwei Schalen, die sie zusammen gemacht haben. Und da waren sie dabei, als es aufgemacht wurde?
Ich war nicht direkt dabei, als es aufgemacht wurde, aber ich bin dem Ruf der Restauratoren sofort gefolgt. Das war natürlich wie immer Freitagnachmittag. Was nicht so sehr schön war für uns alle, weil da natürlich dann das Amt schließt. Das heißt, der Doppelkopf war geöffnet, aber wir konnten nicht auspacken.
Und Sie mussten nach Hause gehen?
Ja.
Ab wann haben Sie denn geahnt oder gewusst, dass das ein Riesenfund ist? Dieser Ring?
Eigentlich sofort. Also der Ring war in dem Moment, wo es geöffnet war, war der Ring zu sehen. Deswegen war das ja so fürchterlich. Es war wie vor Weihnachten als Kind, wenn man weiß, die Geschenke liegen da oben auf dem Schrank und man kann nicht ran. Man hat den Ring sofort gesehen und da war mir dann auch schon klar, was das ist, dass das ein jüdischer Hochzeitsring ist, aber ich durfte ihn nicht rausnehmen. Das heißt, wir haben dann bis Montag gewartet, warten müssen.
Wann hat das Wochenende lang?
Fürchterlich. Ne? Also ich bin noch nie so gerne auf Arbeit gegangen am Montag früh. Und dann wurde eben alles vorbereitet, wurden mit der Kamera das aufgenommen. Dann wurde wirklich Stück für Stück jedes Objekt einzeln, wenn man auch die Lage in diesem Doppelgefäß dokumentieren wollte, jedes Stück einzeln rausgenommen. Sehr langwierig, sehr nervenaufreibend.
Und
für mich.
Und dann war für Sie die Dimension klar, warum das so wichtig ist und so einzigartig. Sie kannten das schon durch Ihr Kunstgeschichte Studium, wussten Sie, also kannten Sie die alte jüdische Geschichte und wussten ungefähr, warum das so wichtig ist?
Eigentlich mehr, weil ich mich in den Monaten vorher schon mit den anderen Goldschmiedearbeiten aus dem Schatz beschäftigt hatte. Also es ist ja so, Goldschmiedekunst ist so ein bisschen ein Orchideenfach. Das lernt man nicht im Studium. Goldschmiedekunst, es gibt einfach zu wenig Objekte aus der Zeit des Mittelalters, die in Gold und in Silber sich erhalten haben bis heute. So dass das nichts ist, was auch die Professoren können im Übrigen. Es gibt ganz wenig Leute, die das machen können. Weil es eben auch schwierig ist. Also es ist einfach auch so ein Fachgebiet, wenn man keine Vergleichsgrundlage hat, ist das, man begibt sich immer auf dünnes Eis. Das macht natürlich keiner gerne. So dass das was ist, das musste ich mir wirklich selbst aneignen.
War da klar für Sie, dass Sie Ihre Doktorarbeit unbedingt über den Schatz schreiben oder wussten Sie es schon vorher? Was war der Auslöser?
Ich wollte eigentlich nie meine Doktorarbeit irgendwie überhaupt schreiben. Ich wollte nie wieder an die Uni zurück. Ich war so froh, als die Türen zu sind. Ich hoffe, das kriege ich jetzt keinen Ärger. Nein. Ich hatte mich dann einfach quasi aus Interesse mit dem Schatz beschäftigt, schon über Monate. Der lag eben da unrestauriert rum. Da habe ich dann schon ein bisschen angefangen. Man sah sofort die kleinen Details, man sah die Architekturform und es hat mir einfach in den Fingern gekribbelt. Und ich habe angefangen, mich zu beschäftigen und bin dann während der Restaurierung immer ein Stück weiter mitgegangen. Also ich konnte dann schon den Kollegen sagen, so das ist ein Gürtelteil, das gehört hier dran, das muss so funktionieren. Und das wurde eben immer intensiver. Und irgendwann hat die damalige Chefin des Landesamtes für Archäologie, die Frau Dr. Duschek, gesagt, so, wenn Sie das weitermachen wollen, dann wird aber eine Doktorarbeit draus.
Aha, das war eine klare Aussage und Sie sind ihr dankbar jetzt im Nachhinein?
Im Nachhinein auf jeden Fall. Damals war ich nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich will, aber ich wollte an dem Thema dranbleiben und deswegen habe ich das gemacht.
Ist das eine der größten Herausforderungen, sozusagen auch eine Ausstellung, einen tollen Schatz, tolle Exponate so zu präsentieren, dass sie auch ankommen, dass sie spannend sind, denn einfach was in die Vitrine reinklatschen, damit ist es ja nicht getan, oder?
Genau, das könnte eigentlich jeder. Nee, das war schon wirklich in unserer Arbeitsgruppe so das Schwierigste. Ich meine, wir haben natürlich eine wahnsinnig gute Grundlage. Es ist schon, die Objekte an sich sind natürlich schon so hochspannend, dass es da uns relativ leicht gemacht wurde. Aber es ist natürlich so, dass gerade in dem Schatz viele Objekte sind, die man eben nicht auf den ersten Blick erkennt als solche, als was sie eigentlich gedient haben. Es sind ganz viele Stücke dabei, die wir heute einfach nicht mehr kennen, die es heute einfach nicht mehr gibt. Und das ist natürlich dann wirklich Fingerspitzengefühl, das dann so zu zeigen, wie hat es funktioniert und gleichzeitig aber die Objekte an sich wirken zu lassen. Also das war schon eine der wichtigsten
Aufgaben. Also ich finde, man kann es auch vergeigen, indem man es eben einfach in Vitrinen reinballert und sozusagen eine Schautafel dazu macht und im Grunde man sich nicht erklären kann, was die Bedeutung ist, weil nicht jeder ist Kunsthistoriker, nicht jeder kennt die Geschichte so gerade des Mittelalters. Das war so die größte Herausforderung. Mhm. Insgesamt waren es aber gute Voraussetzungen, sagen Sie, weil die Stadt, sozusagen die Stadtverwaltung auch den Entschluss gefällt hat, wir präsentieren dieses Ensemble jüdisches Leben Leben mit der Mikwe, mit der alten Synagoge, mit dem Schatz und sozusagen auch das Land seinen Teil getan hat durch das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege. Das heißt, die Grundvoraussetzungen waren gut. Es sind ihnen keine Steine in den Weg gelegt worden.
Nee, die Grundvoraussetzungen waren sehr gut und wir haben, glaube ich, auch alle sehr gut zusammengearbeitet. Es gab natürlich immer mal Reibereien und Diskussionen hinter den Kulissen. Das gehört dazu. Man muss natürlich auch sind auch verschiedene Sachen umgeräumt worden, virtuell natürlich vorher. Also wir hatten bestimmte Dinge, die waren erst im Keller, dann sind die ins Erdgeschoss gewandert. Es sind auch ganz viele Dinge, die am Anfang wir angedacht hatten, dann nicht realisiert wurden. Andere Sachen sind relativ zum Ende hin dazugekommen. Aber ich denke, das ist ganz normal in der Vorbereitung von einer Ausstellung. Und ich denke, das Ergebnis, das kann sich dann durchaus sehen lassen.
Wie ich finde auch, ich war ja ein bisschen skeptisch, wie die Präsentation läuft, mit Videoguiden, da rennt man dann mit so einem iPod Touch rum und völlig unpersönlich, dachte ich. Dann bin ich aber eingetaucht mit meinem Führer, mit meinem Guide sozusagen, wo ich dann mir das alles angehört habe und ich konnte mich wie im Internet ein bisschen durchklicken. Das heißt, immer in die Tiefe gehen, wenn ich ein Filmchen dazu sehen wollte, habe ich mir den angeguckt. Wenn ich Hintergrundinformationen zum Doppelkopf wollte, habe ich es mir angeguckt und wenn nicht, dann nicht. Ist dieses Ausstellungskonzept, was ja sehr stark sozusagen auf Interaktion und auf Multimedia basiert ist, so ein bisschen der neuen Zeit, Web 2.0, angepasst worden, kann man das sagen?
Bestimmt auch, aber ich glaube, der hauptsächliche Grund, warum wir das so gemacht haben, war der, dass wir zum einen eben nicht diese vielen Tafeln an den Wänden wollten. Wir wollten zum einen eben nicht, dass die Leute quasi den Text da an der Wand lesen und dann wieder zum Objekt gehen müssen. So steht man davor, man kriegt das quasi erzählt, man hört die Erklärung. Und wir haben dann auch versucht, nicht alles auszureizen, was ein Videoguide kann. Also, dass wir sozusagen auf der ersten Informationsebene eben nichts zeigen. Auf der ersten Informationsebene wird nur der Text gelesen, wird einem nur erklärt, was man sieht. Dann soll man wirklich das Objekt sich angucken und nur wenn man dann mehr Informationen möchte, kann man das vertiefen und dann eben ein Video anschauen oder eben eine kurze Filmsequenz. Es ist zum Beispiel eine Filmsequenz dabei, wie der Doppelkopf geöffnet wurde.
Soweit bin ich gar nicht vorgedrungen. Ja. Was ich dann gemacht habe, das ich habe auf Pause nachholen. Gedrückt und habe dann zurückgespult, weil ich bestimmte Sachen nicht verstanden habe oder mir dann erst wieder drauf gekommen bin, habe ich angehalten, zurückgespult und habe mir sozusagen mal den Rhythmus der Führung selbst sozusagen geschaffen. Das ist sozusagen die Idee bei der Sache auch?
Auf jeden Fall. Es soll eben auch jeder die Chance haben, sich die Dinge anzuschauen und intensiv auch anzuschauen, die ihn interessieren. Sachen, die vielleicht für einen persönlich eben nicht so interessant sind oder die man kennt, die man vielleicht schon beim letzten Besuch gesehen hat, überspringen zu können, dass man eben wirklich sich zusammenstellt, was man in dem Moment wissen möchte, an den Stellen, wo man eben noch mehr wissen möchte, noch tiefer einzutauchen und andere Sachen dann vielleicht einfach sich fürs nächste Mal aufzuheben oder so.
Wir fangen mal jetzt nicht bei dem Hochzeitsring oder bei den Figurinen an und bei dem Hochzeitsschmuck, wie Sie es jetzt vielleicht erwarten und mit den Broschen und so weiter. Wir fangen mal bei der oberen Etage an, denn da sind ja riesenfette Bücher. Ja. Erfurt 1 Bibel, Erfurt 2 Bibel, der Judeneid, Riesenteile. Wenn man nicht aufs Knöpfchen drückt, dann gehen ja die Jalousien runter, weil sie wahrscheinlich vor Licht geschützt werden müssen. Gigantisch große Bücher habe ich noch nie gesehen. Könnte man sagen, ja, ein Raum, wo große Bücher drinstehen, ist nicht so spannend. Aber wenn man dann die Geschichten dazu hört, ist es doch wieder spannend. Fangen wir mit dem größten Buch an, was auf der oberen Etage in der alten Synagoge ausgestellt wird. Das ist eine große hebräische Bibel, die riesig groß ist. Warum ist die so groß?
Gute Frage. Das ist also nicht nur das größte Buch, was in der Synagoge zu sehen ist. Das ist wirklich die größte hebräische Bibel aus dem Mittelalter weltweit.
Weltweit?
Das ist wieder eins dieser Superlative, die Erfurter irgendwie uns hinterlassen haben. Wir haben auch die größte mittelalterliche Tora-Rolle, die dann zwei Vitrinen weiterliegt.
Wo ist denn die wiederum gefunden worden?
Das ist alles, also diese ganzen Handschriften, die da oben im Obergeschoss jetzt ausgestellt werden und im Übrigen jetzt für die erste Zeit wirklich alle im Original. Nur der Judeneid ist ein Faksimile im Moment. Alle anderen sind im Original aus Berlin angereist und sind so, wie es jetzt im Moment ist, nur die erste Zeit nach der Eröffnung zu sehen.
Ach so, das heißt, die große Bibel nehmen die uns wieder weg?
Man kann mittelalterliche Handschriften nie länger als 6 bis 8 Wochen überhaupt zeigen, weil allein die aufzuschlagen beschädigt die schon. Deswegen ist die auch in dieser großen Vitrine mit der Jalousie, dass eben der Lichteinfall auch nur auf die Zeit beschränkt ist, wo wirklich jemand davor steht und sich das anschaut. Solche mittelalterlichen Handschriften können, egal wo sie ob sie jüdisch sind oder nicht, generell nur einen begrenzten Zeitraum überhaupt ausgestellt werden.
Dann kommen die wieder ins Archiv, genau, und werden wieder, genau, und so weiter. Was ist das Besondere an dieser Erfurt hebräischen Bibel? Ist, dass sie so groß ist, dass sie, ja, einzigartig ist, ja, und die dann auch nicht aus Papier ist, sondern irgendwie
Pergament. Gut, das ist natürlich normal in der Zeit.
Also, wie viele Tiere mussten dafür da?
Ach du großer Gott, über 1000. Ja, also
ganz viele Tiere und ein Riesenteil, ja, Pergament, Haut und dann mit der Hand beschrieben, dann, genau, mehrere Leute dran geschrieben.
Und diese Größe, warum die wirklich so groß ist, das können wir nicht mehr ganz genau sagen. Es ist wahrscheinlich eine Repräsentationsgeschichte. Also man hat da wahrscheinlich einfach mit gezeigt, irgendjemand wird die gestiftet haben in der Gemeinde und hat da ein bisschen mit angegeben.
Was, man kann sich aber virtuell anschauen. Es gibt so eine Projektionsgeschichte, genau, wo ich so virtuell umblättern kann, in der, genau in der Größe, mhm, und kann eigentlich mich durch die Bibel durchblättern und wenn ich lesen kann, kann ich es dann lesen.
Genau, das ist aber dann der zweite Band dieser Bibel. Die ist ja, im Grunde gibt es zwei dieser riesigen Bände. Ja, diese Bibel Erfurt 1 besteht aus zwei Bänden, jeder Band 50 Kilo schwer.
Ach, schreck.
Der eine Band, der jetzt im Moment ausgestellt ist, das ist der jetzt noch intakt ist. Der zweite Band hat leider im Krieg in Berlin oder war in einem Haus aufbewahrt, das einen Bombentreffer hatte und ist leider durch Brand und Löschwasser ganz stark beschädigt worden, ist jetzt restauriert und wird aber nicht wieder geheftet. Das heißt, dieser Band, den gibt es nur noch virtuell. Ja. Der wird jetzt sozusagen, die einzelnen Blätter werden in Lagen aufbewahrt in Berlin und den kann man sich eben auf diesem virtuellen Blättertisch anschauen.
Das bleibt auch, das ist Teil der Dauerausstellung.
Und in der Dauerausstellung werden wir auch immer diese fünf wichtigsten Stücke als Faksimiles zeigen.
Die größte Tora-Rolle.
Genau.
Die ist aber auch aus Berlin geborgt.
Alles. Dieses ganze Konvolut. Das,
also
ist
oben
alles,
die obere Etage, genau, ist geborgt.
Ja, mit Ausnahme des Judenheils. Das ist eine Gruppe von, ein Konvolut von hebräischen Handschriften. Das auch wahrscheinlich 1349. Also das ist so ein Datum, wirklich, wir verdanken diesem Pogrom die ganze Ausstellung. Das ist wirklich so.
Das verdanken klingt ein bisschen finster,
ist so,
ne?
Das ist wirklich eine ganz merkwürdige Situation. Ohne diese Katastrophe hätten wir die ganze Ausstellung nicht. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt müssen diese Handschriften, die müssen der Gemeinde gehört haben. Das ist die Gemeindebibliothek oder ein Teil der Gemeindebibliothek gewesen. Und die haben, wie auch immer, ihren Besitzer gewechselt. Wahrscheinlich geplündert worden. Kann aber natürlich auch sein, dass irgendjemand aus der Gemeinde die bei einem befreundeten Christen in Verwahrung gegeben hat. Das kennen wir auch aus Quellen. Und dann waren die eben im Besitz der Stadt jahrhundertelang, gingen dann ins Augustinerkloster, Vom Augustinerkloster aus wurden sie nach Berlin verkauft im 19. Jahrhundert. Aha. Deswegen gehören sie uns nicht mehr.
Kommen wir mal ganz kurz noch ein bisschen zu der Zeit. Ja. 1349. In dieser Zeit gab es ein reges jüdisches Leben. Und dann gab es sozusagen, ja, die ersten Pogrome. Ursache waren, oder waren das schon die, dann war die Ursache,
war
waren,
schon
die,
Pest.
Genau. Waren die Pest, ja, und dann sozusagen die bösen Juden waren schuld. Genau. Waren sozusagen die Männer und Buhfrauen. Mhm. Und dann gab es sozusagen schon den Beschluss der Ratsdamen und Herren, das wird alles platt gemacht, die Jüdischen.
In Erfurt ist es nicht der städtische Rat gewesen. In Erfurt waren es wirklich Aufrührer, die das auch gegen ausdrücklichen Willen des Rates gemacht haben. Der Erfurter Rat hatte den Judenschutz gepachtet vom Erzbischof und war auch dafür zuständig, seine Juden zu schützen. Und er hat das auch versucht. Bisschen halbherzig, muss man zugeben. Aber der Erfurter Rat war auf jeden Fall.
Also nicht wie in vielen anderen Städten.
Genau. Es war keine städtisch verordnete Vertreibung, Verfolgung. Es waren wirklich Aufrührer. Es waren natürlich Ratsmitglieder unter den Aufrührern. Das ist schon so. Aber es ist nicht so gewesen, dass es sozusagen die Stadt als solche gewesen ist, die Juden angegriffen hat, sondern es war sozusagen eine Gruppe von Pöbel, kann man ruhig so sagen, die Juden angegriffen haben und dann eben auch dafür gesorgt haben, dass dann wahrscheinlich eben keiner überlebt hat. Und da das eben gegen den Willen des städtischen Rats passiert ist, gibt es eben in Erfurt auch im Gegensatz zu vielen anderen Städten danach eine Gerichtsverhandlung. Das wird wirklich geahndet. Die Leute werden zum Teil aus der Stadt vertrieben, die Ratsmitglieder natürlich nicht. Die kommen relativ ungeschoren aus der Sache wieder raus. Aber es gibt wirklich danach eine Gerichtsverhandlung, die eben auch den Hergang des Geschehens eben auch nochmal aufblättert. Dadurch wissen wir da relativ gut Bescheid.
Und dann, was mich auch überrascht hat, dass sie dann trotzdem zurückgekehrt sind.
Das sind ja andere.
Dass es doch wieder eine jüdische Gemeinde dann gab und sagen, es dann wieder einen Neuanfang gegeben hatte. All diese Geschichten kann man sich anhören und anschauen, auch in der Ausstellung?
Ja, ja. Dass danach wieder Juden nach Erfurt kommen, ist war im Grunde die Situation natürlich in ganz Europa so. Die hatten natürlich immer die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also das war diese prekäre Situation gab es natürlich überall. Und nach Erfurt kommen eben nach 1354 vor allen Dingen Juden aus dem Gebiet rund um, aus Schlesien, aus dem Gebiet rund um Breslau, wo es eben auch Verfolgung gab. Und die flüchten natürlich dort vor den Verfolgungen da.
Wo es nicht ganz so schlimm ist dann.
Ja, das ist eben immer so, wie gesagt, wo hätten sie denn, hätten keine Chance, irgendwo hinzugehen, wo sie gar nicht angefeindet worden wären.
Das heißt, die Geschichte der Judenverfolgung, der Pogrome, der älteren Geschichte wird dort auch erzählt. Ja. Ein Teil zum Beispiel dieser Judenei, das hat mich auch sagen, überrascht, weil es gab natürlich Gerichtsverhandlungen und dann musste sozusagen zwischen der jüdischen Religion und der christlichen Religion vermittelt werden und das hat der Judeneid geleistet. Genau. Können Sie uns kurz erklären, wofür der da war?
Es ist ja so gewesen, also wenn man vor Gericht geschworen hat, hat ein Christ auf die Bibel geschworen, ja, um eben seinen Schwur zu bekräftigen und eben zu beglaubigen, ich sage jetzt die Wahrheit. Das konnte ein Jude nicht. Oder natürlich hat er es gekonnt, aber es wäre halt nicht für ihn rechtlich bindend gewesen. Und um eben auch Juden die Möglichkeit zu geben, vor einem Gericht auszusagen, in welcher Hinsicht auch immer, ob er sich gegen eine Anklage gewehrt hat oder auch nicht, oder selber eine Anklage geführt hat, dafür gab es eben diesen Judenheit, der eben jüdische religiöse Vorstellungen mit diesen christlichen Werten eben verbunden hat, damit eben die Aussage eben auch für den Juden eine rechtlich bindende Funktion hat.
Also ein bisschen Kompromiss und Rumeierei eigentlich. Nee, aus katholischer Sicht im Grunde, oder?
Eigentlich eher das Gegenteil. Eigentlich war das die einzige Möglichkeit, denen sozusagen die rechtlich mündig zu machen. Weil, wie gesagt, die hätten natürlich genauso ihre Hand auf die Bibel legen können, das wäre dann eben für die nicht bindend gewesen. Und so sind die eben auch in die Lage versetzt worden, ganz normale Partner vor Gericht zu sein. Und das ist eigentlich was ganz Positives. Und wir haben eben auch in Erfurt, dieser Judeneid ist eigentlich auch, ein Beispiel, sowas gab es in ganz vielen Städten. Also das war eigentlich...
Eine versuchte Integration, könnte man sagen.
Ja, also ich denke sowieso, dass wir ein bisschen ein falsches Bild haben. Es ist nicht nur ein Versuch, also ich denke, sie waren viel mehr integriert, als wir das heute denken, weil wir eben immer durch diesen Filter der Verfolgung uns das anschauen. Das ist eigentlich was ich bei der Ausstellung am wichtigsten fände, zu zeigen, es war eine ganz, ganz große Blüte in Erfurt wie in anderen Städten. In Erfurt haben wir zufällig eben die Belege dafür. Und es war viel mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander. Immer wieder durchbrochen von solchen Katastrophen. Aber dieses Miteinander, das muss ja funktioniert haben. Die haben über Jahrhunderte nebeneinander gelebt. Tür an Tür, im selben Haus zum Teil. Da muss es Freundschaften gegeben haben. Da muss es natürlich auch kleine Techtelmechtel gegeben haben. Das gab immer wieder Verbote von beiden Seiten. Ihr sollt nicht mit dem Juden, ihr sollt nicht mit den Christen. Das heißt aber immer, dass das passiert ist. Und das ist eben dann ein Zeichen für die rechtliche Integration. Die haben miteinander Geschäfte gemacht. Die haben miteinander gehandelt, die haben zusammen Handelsgesellschaften gehabt. Also das war eigentlich viel entspannter, als wir das heute manchmal sehen.
Heute wird es eine große Eröffnung geben mit Pomp und Gloria. Das heißt, es kommen viele Leute von außerhalb. Im Rathausfestsaal wird eröffnet und dann wird die Öffentlichkeit oder die prominente Öffentlichkeit sich das erste Mal das anschauen. Sind Sie gespannt auf die Reaktionen oder ist Ihnen wichtiger, wie sozusagen das normale Publikum reagiert?
Beides. Also ich bin natürlich heute erstmal gespannt. Das ist ja natürlich auch nochmal so ein Testlauf. Auch die Prominenten sind nur normale Menschen und die Reaktionen sind natürlich hoffentlich dieselben. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt, wie die ersten Wochen laufen und wie generell das Museum angenommen wird, wie viele Besucher wir haben werden, ob es funktioniert, ob die Leute kommen. Ob zu viel kommen, das kann natürlich auch sein.
Kann auch sein, denn da dürfen wir nur 60 bis 100 Leute rein. Ne? Also und wenn da ein Riesenandrang ist, auch international von sonst, dann könnte es sein, dass es sogar Schlangen gibt.
Werden wir sehen. Das ist eben genau das, worauf ich wirklich sehr gespannt bin. Das kann man gar nicht planen. Und dann bin ich natürlich auch sehr gespannt auf die Reaktion direkt auf die Ausstellung. Ja, also das sind, das bleibt also auch spannend, auch nachdem wir jetzt das Haus jetzt endlich mal eröffnen.
Nochmal zwei Worte zum Haus. Das ist ja auch sozusagen ein Schatz im doppelten Sinne, denn die alte Synagoge war ja viele Jahrhunderte sozusagen in einer unterschiedlichen Nutzung. Mhm. War das immer klar, dass es mal eine Synagoge war oder war das eher erhalten geblieben, weil es eben nicht klar war, dass es eine Synagoge war?
Eigentlich beides. Den Fachleuten war das immer klar. Wir haben aufgrund von Steuerlisten aus dem seit dem 13. Jahrhundert war immer klar, wo die Synagoge der Gemeinde vor 1349 lag. Und es war immer den Denkmalpflegern bewusst, dass da in diesem Gebäude die Synagoge drin steckt oder in diesem Konglomerat von Gebäuden. Das war ja von allen Seiten umbaut und es war immer klar, auch über die DDR-Zeit, da hinten, da ist die. Man hat nur eben in der Öffentlichkeit das nicht mehr gewusst. Also dieses öffentliche Bewusstsein, das war eben verschwunden und das war wahrscheinlich eben auch ein Glücksfall. Obwohl eben auch nicht ganz. Es ist ja ganz interessant, dass als am Benediktsplatz da vorne, wo jetzt dieses Café ist, das Paparazzo, dieses Glasgebäude, als da gegraben worden ist, da gingen dann so in Erfurt die Gerüchte um, da war doch die Synagoge und das ist doch bestimmt der Bogen von der Synagoge. Also der Platz war noch so irgendwo im Unterbewusstsein der Bevölkerung noch drinne, vielleicht um ein paar Meter verschoben. Wie gesagt, die Fachwelt wusste das. Im öffentlichen Bewusstsein war es nicht mehr so ganz drinne. Und dadurch ist natürlich aber eben auch wahrscheinlich die Synagoge den Zerstörungen im Dritten Reich entgangen. Also es ist auch wieder so eine Ambivalenz.
Das war jahrelang Lagerraum, dann ist Feuerkugel hat da drin gekocht, es war ein Tanzsaal. Genau. Was ist da noch alles drin gemacht worden?
Es gab Vereinszimmer. Es wird immer erzählt, dass dass in den 80er Jahren oben im Teil des Tanzsaals die Plakate für den 1. Mai gemalt wurden. Irgendeine PGH, irgendwas. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz so firm, wie diese ganzen Organisationen hießen. Es muss noch dann nach der Wende irgendeinem kleinen Zimmerchen die SPD immer gesessen haben. Also es gibt dann so verschiedene Geschichten. Es gab zwar Kegelbahnen, eine Kegelbahn im Keller, die bis unter die Michaelisstraße lief, also unter der Feuerkugel durch und eine im Erdgeschoss, die Richtung Fischmarkt ging. Im Erdgeschoss war ein Gastraum, war Teile der Küche, also es war sozusagen ein sehr, sehr, sehr bewegtes
Leben. Hätte man die alte Synagoge rückbauen können und das versuchen so zu bauen, wie sie mal war,
im
Mittelalter wäre gar nicht gegangen, aber man sieht die ganzen Spuren genau. Noch, was alles da drin war, das ist bewusst so gemacht worden und nicht kaschiert worden.
Genau, es wäre eben eigentlich nicht möglich gewesen, die Synagoge zurückzubauen. Wir haben ja allein in der Zeit, wo das Haus Synagoge war, 4 verschiedene Bauphasen. Also man hätte sich dann für eine von diesen Bauphasen entscheiden müssen. Dann hätte man wieder die Spuren der anderen, der späteren, beseitigen müssen. Wir wissen nicht bei allen Bauphasen ganz genau, wie sie im Detail aussah. Und durch diese spätere Nutzung sind natürlich die wichtigsten Dinge einer Synagoge, Bima, Toraschrein, entfernt worden. Das heißt, wenn wir alle neuzeitlichen Einbauten entfernt hätten, wäre es ein leeres Haus gewesen, im doppelten Sinne.
Das wird jetzt versucht, durch Projektionen ganz clever, wie ich finde, sozusagen nachvollziehbar zu machen. Der Toraschrein, was ja das Zentrale ist eigentlich in der Synagoge, wird projiziert. Ja. Mit Licht wird viel gemacht, dass man nachvollziehen kann, was da wie, wo mal möglicherweise gewesen ist.
Genau.
Und der Toraschrein als Projektion ist ja auch nur so eine Annahme. Das kann man ja nicht mal nachvollziehen, ob das so wirklich so war.
Nee, weil genau an der Stelle, wo der Toraschrein saß, eben jetzt dieses große Tor von 1350 ist. Also man hat dann, als man ein Lagerhaus draus gemacht hat, genau an der Stelle, wo der Toraschrein war, eine Tordurchfahrt eingebaut. Aber man hat wahrscheinlich Teile des Toraschreins in der Nordfassade weiterverwendet. Und dadurch haben wir zumindest den oberen Ansatz dieses Schreins. Und da wir Vergleiche kennen oder Herr Altwasser dann sozusagen die Vergleiche herangezogen hat, konnte er sozusagen eine Hypothese liefern, wie er ausgesehen haben könnte. Und hat dann für die Größe des Schreins die große Torarolle, die wir ja haben, die in der Etage höher liegt, für die Ausdehnung sozusagen als Grundlage genommen.
Verstehe.
Sodass es also nicht nur eine Interpretation ist.
Über den Bau könnten wir jetzt ewig reden, aber ich möchte mit Ihnen über Schmuck reden.
Okay,
darüber, dass damals Männer Schmuck getragen haben und auch Broschen. Und zwar die größeren, Edge-Badge. Das heißt, die Männer durften damals den größeren Schmuck und sagen, durften eigentlich sich mehr Klunker anhängen, als es heutzutage üblich ist?
Durften, die wollten das
die
einfach.
Wollten das,
na klar, das ist einfach, das ist natürlich eine... Das geht ja eigentlich bis ins letzte Jahrhundert, dass die Männer sich sehr reich geschmückt haben. Das ist eigentlich eine ganz moderne Sache, dass die Männer so wenig Schmuck tragen. Ich finde das auch ein bisschen schade. Hm. Aber im Mittelalter ist es einfach so, dass und gerade im 14. Jahrhundert ist es so, dass die Mode sowieso sehr androgyn war. Also wenn man die Darstellung sieht, die haben fast dieselben Klamotten an. Bei den Männern ist das Obergewand manchmal ein bisschen kürzer als bei den Damen. Aber im Grunde so mit dem langen, fließenden Gewand, mit dem Mantel, den man drüber geworfen hat, mit der Brosche vor der Brust, mit dem Gürtel, der das sozusagen nochmal auf Taille bringt. Es ist relativ ähnlich. Und natürlich, die Männer, die waren natürlich die Hausherren, die haben sich schon das Recht herausgenommen, das Wertvollere zu tragen, die größeren Ringe, die größeren Broschen.
Im Alltag auch oder nur bei diesen zum Beispiel Hochzeiten oder bei festlichen Anlässen? Denn wir sehen ja sozusagen, das ist ja ein Kernstück des Erfurter Schatzes, ist ja sozusagen der Hochzeitsschmuck.
Ja.
Nicht nur der Hochzeitsring, auch der Schmuck und die Broschen und so weiter. Nur bei festlichen Anlässen?
Es kommt natürlich ein bisschen auch aufs Milieu drauf an. Also natürlich eher. Also natürlich hat man das nicht am Werktag getragen und natürlich haben das nicht die Leute getragen, die wirklich hart arbeiten. arbeiten mussten. Aber so ein Kaufmann, für den war das natürlich auch, und so ein, gerade so ein jüdischer Bankier, für den war das natürlich auch Werbung. Das war natürlich auch ein Aushängeschild. So gut wie er gekleidet war, daran konnte man sehen, dass der eben auch das nötige Kleingeld hat, dass der eben auch als Kreditgeber vertrauenswürdig ist. Das war also im Grunde hat man damit auch gezeigt, seht her, ich kann mir das leisten. Das heißt, ich bin auch ein guter Geschäftspartner für euch. Das war also auch immer noch so ein bisschen, genau wie heute die Kleidung Ausdruck der Persönlichkeit ist. Und damals war das eben auch noch so ein bisschen mehr als heute, auch zu zeigen, welchen Stand man inne hatte und so weiter. Und deswegen, ich denke, so ein Händler, der sowieso nicht, oder so ein Kaufmann, der sowieso nicht hart anpacken musste, der ist wahrscheinlich auch an Wochentagen so über den Markt gegangen, einfach auch um zu zeigen, hier, ich bin da, ich bin der Ansprechpartner, wenn ihr Geld braucht.
Der Kernpunkt des Schatzes ist ja sozusagen die Hochzeitsbekleidung und der jüdische Hochzeitsring, der so schön klimpert. Haben Sie die niemals klingeln hören, weil da ist ja in der Mitte so ein Kügelchen drin.
Na klar.
Ja. Kernpunkt ist und natürlich auch diese Hochzeitsschmuck und diese Ketten oder diese Gürtel, besser gesagt. Da gab es ja einen kleinen Streit um die Figuren, also um die Figuren, die da stehen. Muss das sein, dass es in jeder Ausstellung auch sozusagen unter die Auffassung und konstruktiven Streit gibt, wie das auszuführen ist?
Ich denke schon. Also ich denke, das ist ganz normal, dass es verschiedene Ansätze gibt, wie man eine Ausstellung gestalten kann. Und ich denke, wir sollten jetzt einfach mal schauen. Für meine Begriffe war es immer notwendig, dass wir zeigen, wie die Dinge funktionieren. Wir haben eben ganz viele Stücke in dem Schatz, die eben sich nicht auf Anhieb erklären. Also ein Ring, klar. Eine Brosche ist auch völlig klar, wie funktioniert sowas, wie hat man sowas getragen. Aber gerade diese ganzen kleinen Gewandbesatzteile, die Gürtelteile, gerade die Gürtel an sich, das ist was sich auf den ersten Blick nicht erklärt. Mhm. Oder zum Beispiel, dass der Mann diese große Brosche trägt. Und so ist das jetzt, diese Rekonstruktion ist jetzt eben auf den ersten Blick klar, so hat es funktioniert, so sah es aus und man hat die Hochzeitsszene gleich mit drin. Und ich denke, jetzt sollte man erstmal schauen, wie es funktioniert.
Mal schauen, genau. Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Ja. Die einen sagen, das kann man nicht machen mit diesem Judenpüppchen, hat der eine gesagt, der andere, ja, mit diesen Figuren, das ist ein bisschen wie Volkskundemuseum. Die anderen sagen, das ist toll, wie sie, dass man sieht, wie in welcher Funktion das war. Mhm. Am Ende sollten das Publikum und sozusagen die Leute, die das täglich sehen, entscheiden, ob das funktioniert oder nicht?
Denke ich. Das ist, glaube ich, das, worauf wir jetzt erstmal, was wir jetzt erstmal abwarten sollten und einfach schauen, wie die Resonanz ist. Und dann kann man immer noch sehen, ob das so bleibt oder nicht.
Ja, auf jeden Fall ist es sozusagen nicht zentral, sondern es ist so in der Ecke, wo man sagt, man kann sich das angucken, wenn man will, wie es funktioniert.
Es wird auch nicht permanent beleuchtet. Es ist extra so, dass es so ein bisschen aus dem auch aus der Lichtregie rausgenommen wird. Also es ist sozusagen nur auf Knopfdruck geht das Licht an und man hat dann sozusagen einen Blick in die Vergangenheit. Und zusätzlich zu diesem ganzen didaktischen Dingen, wie hat man sowas getragen, wie ist eine Hochzeitsszene, wie läuft das ab? Zusätzlich dazu ist eben gleichzeitig noch dieser Blick in die Vergangenheit, dass man mal den Leuten, die mit Sicherheit, also das Paar, was den Hochzeitsring während ihrer Hochzeit genutzt hat, das ist mit Sicherheit bei dem Pogrom umgekommen, weil der Hochzeitsring ist 1349 ganz, ganz hochmodern. Der ist da vielleicht 10 Jahre alt, wenn überhaupt. Ich denke sogar noch ein Stück jünger. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Hochzeitspaar, was diesen Ring genutzt hat, 1349 ermordet worden. Und das ist etwas, was mir bei der Bearbeitung des Schatzes immer wieder bewusst geworden ist. Und das möchte ich gerne, dass das eben auch den Leuten, die die Ausstellung sehen, bewusst wird. Und vielleicht funktioniert das eben gerade mit dieser direkten Identifikation mit diesen Menschen, die da stehen.
Mhm. Kommen wir mal sehen. Zu den kleinen Details. Wir haben es angekündigt mit diesem Doppelkopf, also diese beiden Schalen, die übereinander sind. Das Besondere war, da ist ja eine Emaille-Technik angewendet worden im Deckel des Doppelkopfs. Eine Emaille-Verarbeitung, die relativ neu war. Genau. Und das sind zwei Fabeln verarbeitet worden. Was hat es damit auf sich?
Also wir haben an dem Doppelkopf insgesamt 4 Fabeldarstellungen. Davon können wir leider in der Ausstellung nur 2 sehen, weil der Doppelkopf natürlich auf seinen Füßen steht. Unter den Füßen sind jeweils auch nochmal 2 Fabeln. Das ist aber dann was wir im Videoguide zeigen können, dass sozusagen die Leute das trotzdem erleben können. Es sind 2 Fabeln, einmal vom Fuchs und Raben, was man relativ gut kennt, mit dem Käse. Der Rabe hat einen Käse gefunden, der Fuchs möchte ihn gerne haben und schmeichelt dem Raben und sagt, er ist ein ganz toller, schön aussehender Vogel, er sollte doch mal singen, genau. Und der müsste natürlich dann auch eine ganz tolle Stimme haben, eine ganz tolle Stimme haben und dann öffnet er den Schnabel, um zu singen und der Käse fällt raus und der Fuchs rennt damit davon. Die zweite Fabel ist ein bisschen ungewöhnlicher, das ist Fuchs und Adler. Da geht es darum, dass der Adler ein Fuchsjunges gestohlen hat. Und der Fuchs sozusagen, um sich an dem Adler zu rächen, Feuer legt unter dem Baum, in dem der Adler nistet. Und das Spannende an diesen, also zum einen sind diese Darstellungen ganz, ganz außergewöhnlich. Wir haben in der Zeit normalerweise Fabeldarstellungen immer nur in einem Bild. In den Handschriften haben wir immer nur ein Bild pro Fabel. Jetzt haben wir zwei Bilder pro Fabel, wie ein Comic im Grunde schon. Und das ist fürs 14. Jahrhundert völlig außergewöhnlich. Das gibt es sonst nicht. Also das heißt, auch diese Darstellungen sind schon ganz, ganz toll, ganz, ganz außergewöhnlich, auch hohe handwerkliche oder hohe künstlerische Qualität.
Aber das war ja gar nicht mehr erkennbar, denn diese Emaille, die Art, ja, das zu verarbeiten, war damals neu, es konnte nicht jeder. Genau. Und es war nicht mehr nachvollziehbar, weil es natürlich alles korrodiert war. Genau. Und dann haben sie das Ding geröntgt und dann irgendwie nachvollzogen, wie das funktioniert. War ziemlich aufwendig. Oder?
Ja, das liegt eben daran, dass es eben im 14. Jahrhundert ganz moderne Emailtechnik ist, sogenanntes translucides Email, durchsichtiges Email, was hauchdünn nur auf dem Silbergrund aufliegt, durchsichtig ist und dadurch, wenn es natürlich nicht korrodiert ist, eine ganz lebendige Farbigkeit hat. Und durch die lange Zeit im Boden ist das Email eben zum allergrößten Teil korrodiert, zum Teil eben auch ganz verloren. Und nur durch Röntgenaufnahmen war eben die ursprüngliche, die Zeichnung, die unten drunter liegt, möglich wiederzuerkennen. Und dann wurde das eben geröntgt, die Zeichnungen wurden nachgezeichnet und es gibt eben jetzt wunderschöne Rekonstruktionen, die auch diese ursprüngliche Farbigkeit lebendig werden lassen.
Und die Farbe kann man sich im Videoguide sozusagen anhören, wenn man dann immer den Nerv hat und die Zeit hat, dann kann man sich mal die Farbe anhören und also bis in die Tiefe sich durchklicken sozusagen. Kommen wir mal zu dem eigentlichen Schatz, der ja auch sozusagen nicht nur historisch wertvoll war für die damalige Zeit, sondern es waren ja auch ganze Münzen und Silberbarren in einem beträchtlichen Wert. Wieso war das alles so auf einem Haufen? War da jemand sehr reich oder war das tatsächlich die Vermutung, dass es sozusagen die Steuer war, die die jüdische Gemeinde zu zahlen hatte?
Also ich bin sicher, das ist der private Schatz einer Familie. Wir haben insgesamt knapp 30 Kilo. Der ganze Schatz wiegt insgesamt knapp 30 Kilo Gold und Silber. Und das Silber kann man umrechnen über das Gewicht eben in die damalige Währung, die damals eben die Erfurter Silbermark war. Die Erfurter Silbermark, eine Mark waren 230 Gramm Silber, sodass wir ungefähr 120 Mark Silber haben mit unserem Schatz. Das ist gut.
Könnte man heute sagen, Peanuts, es war aber damals ein Vermögen.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein Vermögen, aber auch jetzt nicht unbedingt so, dass, also war keine Millionenvermögen, das war ein großes Vermögen. Man konnte sich ein halbes Dorf bei Sommer da leisten, wer das gerne möchte.
Aber wer will das schon?
Kann man das schneiden? Oder zum Beispiel ein Häuschen in der Innenstadt. Das wäre heute eben eigentlich ja viel mehr wert. Das ist aber mit Sicherheit nur ein Familienschatz, weil wir wissen, dass das Quartier ist geplündert worden nach dem Pogrom 1349 und allein die Wertgegenstände, die Stadt rausgeholt hat und die Stadt dann in ihren eigenen Einnahmen auflistet, war 40 mal so viel wert. Es sind über 4000, also Wertgegenstände im Wert von über 4000 Mark Silber aus dem Viertel geholt worden. Das heißt, das lag nicht nur hinter diesem einen Haus, so ein Schatz. Und das ist eben auch nicht das allergrößte Vermögen dort am Platze gewesen.
Okay. Unter Barren habe ich mir ja was anderes vorgestellt. Ich kenne mal Goldbarren, die sozusagen rechteckig, quadratisch sind. Aber diese Barren sind ja rund und eher so Tellerform, wie in eine Schüssel gegossen. Habe ich gar nicht als Barren erwartet.
Ja, also man hat damals eben noch nicht in diesen Formen das Silber zusammengeschmolzen, sondern man hat eigentlich einfach quasi in ein Sandbett das Silber zusammengegossen, das gereinigte Silber, und dann mit einem Stempel versehen, der sozusagen die Wertigkeit dann markiert hat.
Also ein Siegel mit dem Erfurter Rat, klack.
An der Stelle ist es zum großen Teil ein Erfurter Rat. Das heißt also, der Barren kommt aus der Erfurter Münze. Ist natürlich damals nicht das Erfurter Rat, sondern das Mainzer Rat. Die Münze unterstand dem Erzbischof von Mainz. Und das wird ja erst später das Erfurter Rat. Ne?
Und die Münzen, das waren ja aber alles nicht Silbermarkmünzen, Erfurter Silbermarkmünzen, sondern sagen, ausländische Währung eigentlich, die dann irgendwie getauscht worden sind?
Ja, die Münzen sind über 3000, sind alles Tonosen nach der französischen Stadt Tours. Das ist eine Währung, die bei uns nicht geläufig war. Also damit hätte man auf dem Erfurter Markt kein Huhn kaufen können. Das hätte man erstmal einwechseln müssen. Man hat ja immer in den Herrschaftsbereichen, es war immer so, dass man sozusagen die Währung nutzen musste, die in diesem Herrschaftsbereich galt. Das heißt, man hat das dann eingewechselt, dann ging das natürlich auch. Das Vorhandensein dieser bestimmten Münzsorte deutet eben darauf hin, dass der Besitzer im reichsweiten Geldhandel tätig war. Das heißt, das waren diese Tornosen, das war sozusagen so ein Geld, im Grunde wie der Euro heute, mit dem man über lange Strecken eben Handel getrieben hat. Und das deutet eben vor allen Dingen auf Beziehungen nach Südwesten hin. Das ist eben kein lokaler Händler gewesen.
Ich könnte Ihnen ewig zuhören. Und das kann man im Grunde auch tun, indirekt, wenn man sich sozusagen die Ausstellung anschaut und diesen Videoguide sich anhört, der gut gesprochen ist und gut gemacht ist. Ein Großteil des Textes haben Sie mitgeschrieben mit Ihrer Kollegin Frau Tschech, die das mitarbeitet hat. Und das Buch, was Sie herausgegeben haben, kann man sich auch anschauen. Da gibt es 3 Bücher in dieser Art. Das geht es einmal um den jüdischen Schatz. 2 sind es. Und zu den Erfurter hebräischen Handschriften.
Die hebräischen Handschriften kommen erst noch.
Die kommen erst noch.
Das ist so, also im Moment.
Ich gelesen habe, es gibt 3 Bücher, aber 2 davon sind schon raus.
Und also es ist im Moment der Erfurter Schatz herausgekommen und zur Synagoge und zur Mikwe. Und die hebräischen Handschriften folgen im nächsten Jahr.
Hm. Auf jeden Fall sollte man die Ausstellung nicht verpassen, sich das unbedingt anschauen. Und wie viele Wochen gibt es noch die hebräischen Handschriften?
Bis
Ende des Jahres muss man sich unbedingt anschauen. Ich war sehr begeistert und ich bin sozusagen mit einer großen Skepsis reingegangen. Na, funktioniert das? Wie wird das sein? Gerade mit so einem Videoguide. Mhm. Es fand ich hervorragend. Sollte sich aber jeder selber ein Bild machen und Feedback und Reaktionen sind erwünscht. Wo kann man die hingeben?
An der Kasse dort.
Direkt an der Kasse sagen so und so.
Es wird meines Erachtens auch eine Befragung. Eine Gästebefragung geben in den ersten Wochen, Monaten. Also das denke ich, geht da direkt vor Ort. Wenn es zu voll dort ist, dann einfach per E-Mail an die bekannte E-Mail-Adresse.
Ja, es gibt eine Internetseite, Alte Synagoge.de und jüdisches Leben, jüdisches Ensemble in Erfurt, gleich nochmal auf unserer Seite nachzulesen.
Und da ist ein Kontakt.
Ja. Auf jeden Fall. Und dann kann man sagen, hat mir gefallen aus dem und dem Grund, das fand ich nicht
das
so gut.
Das wäre natürlich ganz toll.
Toll. Genau. Ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird, wie die Alte Synagoge und der Schatz angenommen wird. Heute wird es gleich in einer guten Stunde die Eröffnung geben. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Alles Danke. Gute, danke für das interessante Gespräch und wir hören uns sicher bald wieder.
Dankeschön.
Zu Gast im Studio Maria Stürzebecher.